Willkommen zum Bootcast, dem Podcast-Format der Segel- und Bootsfahrschule.de. Captain Werner hat sich anlässlich des 10. Geburtstags seiner Segel- und Bootsfahrschule gesagt: Lass uns Segler, Bootsfahrer und maritim begeisterte Menschen an Bord holen und mit ihnen sprechen. In dieser Folge ist Max zu Gast. Max ist, nun ja, eigentlich möchte ich gar nichts verraten. Hört doch einfach selbst und begleitet Werner bei seinem Gespräch mit einem Menschen, der von Helikoptern zu Segelbooten gekommen ist.
Hallo Max.
Hi.
Willkommen zum Podcast der Segel- und Bootsfahrschule.
Cool, cool. Du hast ja was in den Kopf gesetzt.
Ja, lieber Max, ich habe unfassbar viele Fragen an dich und ich hoffe, das eine oder andere kannst du vielleicht auch beantworten. Lieber Max, wie kommt es eigentlich, dass du heute hier sitzt bei mir in der Segel- und Bootsfahrschule mitten in Nürnberg? Und was war eigentlich der Grund, dass du gesagt hast, ich will Boot fahren?
Ich wollte jetzt gerade so sagen, die lange oder die kurze Variante? Die kurze Variante wäre, du hast mich abgeholt. Die lange Variante, ja, ich wollte irgendwann mal Helikopterpilot werden, was ja nichts mit Bootfahren zu tun hat, also so gar nicht. Und das hat dann medizinisch nicht geklappt und dann bin ich irgendwann raus aus dem Thema gewesen und dann dachte ich mir, irgendein Hobby hätte ich aber gerne und was machst du dann am geschicktesten? Und dann habe ich von damaligen Arbeitskollegen, der hat sein SKS gemacht, so ein bisschen gehört, wie das mit dem Segeln ist. Und dann habe ich mal geschaut, so ein, hey, so ein Boot chartern, cool Urlaub machen, wäre eigentlich was. Und dann habe ich eines Tages entschieden, hey, jetzt gucke ich mal, gibt es eine Bootsfahrschule hier in der Nähe? Und dann habe ich festgestellt, so 300 Meter von meiner Haustür entfernt, dann muss ich ja nur hinlaufen. Und dann habe ich dich damals angerufen auf deiner Telefonnummer, die auf der Website ist. Und habe dich, du warst auf irgendeinem Segelboot, ich glaube, du warst bei Isola unterwegs, auf irgendeinem Prüfungsturn oder sowas.
Wahrscheinlich.
Dann haben wir kurz gesprochen und ich glaube, du warst ein bisschen überfordert, weil ich bin ja der Mensch, ich will dann immer alles machen. Das heißt, ich habe dich ja angerufen und gesagt, also, ich will mal den SKS machen, also würde ich mich für die Bootscheine anmelden und Funk und FKN und dieses und jenes. Und ich glaube, deine Reaktion war, mach erst mal einen.
Fang erst mal an, glaube ich, habe ich zu dir gesagt. Wir brauchen zuallererst wahrscheinlich den Sportbootsee.
Genau.
Und wenn du magst, noch den Binnen dazu. Ja. Und wenn du den mal hast, dann reden wir weiter. Genau. Ich glaube, so war unser anfängliches Gespräch, wo ich zwischendrin, währenddessen wir telefoniert haben, eine Wende und eine Halse noch mit den Teilnehmern gefahren bin.
Ja, genau, so das Ähnliche.
Genau. Ja, und dann bist du hier aufgeschlagen und also du hattest einfach Bock auf Bootfahren, weil thematisch hast du vielleicht vorab schon irgendwie dir vorstellen können, dass das so unglaublich breit gefächert ist, das Thema Seefahrt.
Ja.
Und überhaupt segeln oder?
Also mit der Seefahrt an sich habe ich mich schon ein bisschen beschäftigt gehabt. Allerdings, wenn man an Boote denkt, dann denkt man ja erstmal an irgendwelche Frachter und irgendwelche Riesendinger und nicht an ein Segelboot oder ein Segelschiff. Was mich insgesamt halt auch an den Berichten oder an dem, was man dann gesehen hat, halt fasziniert hat, ist, dass es so ein, es ist eine Art Gruppenzusammengehörigkeit, die man bei sowas braucht. Und es ist eine ganz andere Welt. Also wenn ich jetzt sage, okay, man hat Bootsfahrer und Autofahrer, dann sind das zwei verschiedene Welten, weil bei der einen Welt, beim Boot, bei der Bootwelt ist das alles ein Miteinander und der grüßt sich jeder und da kannst du mit jedem quatschen und jeder erzählt dir seine Geschichte und freut sich darüber. Und auf der anderen Seite bei Autofahrer so eine Notwendigkeit, ein Auto zu fahren, das ist häufig der Kampf auf der Straße.
Die Ellbogen.
Ja, die Ellbogen. Ich meine, die braucht man bei einer Regatta schon auch, ne? So ist es nicht. Aber
das ist eine eigene Welt. Regatta
muss man
mal separat besprechen, später vielleicht. Aber
und das hat mich am Anfang schon ein bisschen fasziniert. Und dann habe ich auch festgestellt, okay, ja, also einen Bootschein haben, ja, dann darfst du so ein Gefährt auf dem Wasser auch bewegen mit einer gewissen Motorisierung oder Länge und Passagiere an Bord. Und das ist alles ganz schick, aber du brauchst ja dann auch noch so dieses, du musst dich vorbereiten auf Gefahren, du musst irgendwie wissen, was ist, wenn du einen Seenotfall hast, wie arbeitest du, du brauchst irgendwie einen Funkschein, du musst dich damit auseinandersetzen. Wenn du aufs Wasser willst, dann solltest du ein Basisverständnis vom Wetter haben, weil je nachdem, was du jetzt, Motorboot oder Segelboot, dann ist Wetter auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Bleiben wir mal kurz beim Motorboot und Segelboot. Also der Einstieg war ja erstmal der Pflichtschein mit Motorboot, ja. Der Sportboot See. Jetzt bist du ja auch schon mal gesegelt zwischenzeitlich. Und wenn man jetzt mal da so überlegt, gibt es da für dich gefühlt einen deutlichen Unterschied jetzt zum Motorboot hin zum Segelboot? Oder wie war das Feeling bei dir plötzlich dann auf einer Segeljacht, wo wir unterwegs waren?
Also ich sag mal Motorboot, ich kenne ja hauptsächlich dein Fahrschulboot. Und dein Fahrschulboot ist ja ein sehr fahrschulfreundliches Boot. Also es ist ja ein unfassbar wendiges Ding, was du da hast. Und du hast ja auch einen Mega-Motor da drin für so ein Fahrschulboot. Beim Fahrschulboot oder gerade bei dem kleineren Motorboot, da konntest du theoretisch alles selbst machen. Also Fahrstunde war ja auch, naja, setz dich dahin, dann hast du kurz erklärt. Natürlich gibt's wesentlich mehr zu wissen, aber man hatte relativ schnell das Gefühl da so von A nach B und im Notfall weißt du, okay, links und rechts, da ist der Kanal, da sind irgendwie 50 Meter dazwischen. Du kriegst das Motorboot so an die Mauer ran, ohne dass es kaputt geht, dass du da notfalls wieder wegkommst.
Mit genügend Fendern. 17 Stück an der Zahl.
17 Stück.
Ausbildungsboot.
So, und dann war ja schon Segeljacht. Also erstmal kommst du da hin und dann hast du eine Sicherheitseinweisung. Du musst unfassbar viel wissen. Das Ding ist wesentlich größer. Es fährt sich natürlich auch ganz anders. Natürlich hat das Ding auch einen Motor, aber damit fährt es ja nicht hauptsächlich. Dann hast du einen Kiel, du hast einen Tiefgang, du hast da ein Segel und das Rausschippern aus der Binnenwasserstraße, aus der wir dann rausgefahren sind bei dir am Hafen, das war noch alles so, okay, natürlich wurde man angeleitet und dann setz mal Segel. So, ohne dass du je wüsstest, was du jetzt eigentlich tust. Ja, ich wäre schon mal nicht im Wind gestanden. Mich hat's schon mal umgelegt während dem Segel setzen. Und das hat dann eine ganz andere Voraussetzung für mich gehabt. Das hat mir dann aber auch sofort mehr Spaß gehabt, weil man mehr machen musste und mehr machen durfte.
Auch das Miteinander, also sprich, ja, weil man es im Team macht.
Ja.
Also es ist ein Teamsport auch.
Auf jeden Fall.
Mal ungeachtet dessen, man kann natürlich so ein Segelboot auch alleine steuern. Das ist ganz klar. Man kann das alles auch alleine machen. Einhand, sagt man dazu. Aber hat es dir auch mehr Spaß gemacht dadurch, dass man das eben über kontrollierte Kommandos, die man vorher einstudiert oder während des Turns einstudiert, sozusagen das Schiff vorwärts bewegt mit 17 Tonnen oder 16 Tonnen, ja, Gesamtgewicht, dass man plötzlich dann rein nur mit dem Wind auch vorwärts kommt und auch gewisse Momente vielleicht auch genießen kann. Was hast du oder was hat dich da dann am meisten begeistert eigentlich? So,
ich glaube, am meisten hat mich begeistert, als dieser Knoten aufgegangen ist, den man so im Kopf hat. So am Anfang, da versucht man alles genau in der richtigen Reihenfolge zu machen. Und dann muss man natürlich, das ist wie in der ersten Fahrstunde mit dem Auto, okay, also Kupplung treten, ersten Gang rein, Schleifpunkt suchen, aufs Gas laufen, am besten vorher noch irgendwie Schulterblick, Blinker setzen, lauter so Geschichten. Das lässt sich ja aufs Bootfahren so ein bisschen übertragen. Also auch da, man steuert den Kurs, man achtet auf den Wind und so weiter, aber man ist nicht alleine, sondern man arbeitet dann mit allen zusammen. Man spricht sich ab, auch wer dann mal steuert oder wer mal müde ist und dann eine Schot übernimmt oder wie auch immer. Und in dem Moment, in dem man dann merkt, okay, die waren ja fremde Menschen, also klar, ich kannte dich, ich kannte meine Freundin, die dabei war, aber ich kannte ja noch nicht mal Petra, also deine Frau. Das waren ja für mich alles neue Menschen, die aber das gleiche Ziel hatten, ohne dass man das Ziel vorher definieren musste, sondern es waren alle klar, hey, wir wollen am Schluss über den See, über den Teich oder über die Adria segeln oder wir wollen da unseren Spaß haben, die Sonne genießen, was auch immer. Das Ziel war da und dadurch haben alle mitgemacht. Und als der Knoten dann aufging und man so diese eine Stufe lockerer wurde, weil man dann gemerkt hat, okay, man hat das Vertrauen zu allen gefunden, man weiß, wenn man dann ein Kommando gibt, dann passiert das, man kann sich darauf einstellen. Ab dann war es halt man segelt und man verkopft das nicht mehr und dann ist halt der Knoten aufgegangen und das habe ich auch gemerkt, als du dann so entschieden hast, okay, bei der Crew ist der Knoten aufgegangen, weil dann sind wir mit Musik gesegelt. Und ich als alter Sea Shanty, Mettler, sonstig was. Das war dann schon cool, wenn du da hier mit musikalischer Untermalung über die Adria, ich würde jetzt sagen, feuerst, aber wir waren dann schon gut unterwegs. Das hat dann schon so ein unglaublich befreiendes Gefühl gemacht, obwohl du ja nichts um dich rum hast, außer Wasser. Also, du kannst dir auf dem Boot schlecht aus dem Weg gehen, sondern wenn du die Leute dann...
Du unterstellst mir ja schon fast, dass ich das sozusagen als Belohnung dann Musik angemacht habe. Tatsächlich.
Vielleicht. Vielleicht unterstelle ich dir das, ja.
Aber das war dann so der Moment, der dann auch bei dir entscheiden hat lassen, Segeln ist cool? Oder
ja.
War das so,
also das war sozusagen so
der Schlüsselmoment bei dir?
Genau, also ich habe mir davor schon den SKS-Kurs, also die Theorie auch angetan und ich habe davor, ich ja auch schon mit Vorwissen dahin kommen wollte, also ich konnte ja meine Knoten, ich hatte ja auch die Bootsscheine schon, also die SBF Binnen und See. Und ab dem Zeitpunkt war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jo, ich fühle mich hier wohl, das macht mir Spaß. Vorausgesetzt natürlich immer mit den richtigen Leuten. Das gehört so ein bisschen dazu, aber dieses Thema Segeln und Bootfahrerei oder ich sag mal Seglerei, an dem Punkt war ich dann so, okay, ich fühle mich hier wohl. Und du weißt ja, Luisa, meine Freundin war ja dabei, die hatte ja gar keine Ahnung, aber die kennt ja mich. Ich muss immer, wenn meine Freundin irgendwo dabei ist, dann muss die so Basiswissen mitbringen. Das heißt, die konnte schon alle Knoten. Dann habe ich auch gesagt, wenn du nicht mitmachen willst, sagen wir das Werner, dann fährst du mit. Wenn du sagst, du willst aber auch, dann wirst du eingespannt. Und die hat ja keine Bootsscheine gehabt zu dem Zeitpunkt. Und selbst die war dann nach der Woche, ich will das auch. Ich will das auch dürfen.
Sie hat dann auch in unglaublich fassbarer kurzer Zeit mal schnell den Sportbootsee noch durchgezogen, wenn ich es mal so sagen möchte. Ich glaube, innerhalb von 4 Wochen oder 6 Wochen.
Ja, die hat dann...
Inklusive Praxisprüfung und allem drum und dran. Und lustig war, dass sie sich auch dann natürlich gleich für SKS und tatsächlich dann auch für die weiteren Scheine gleich auch hat begeistern können. Ja. Also sie hat ein bisschen deine Begeisterung quasi abgekriegt, auch letztendlich. Ja, interessant. Die eine Geschichte, die du gesagt hast, naja, man muss natürlich der Mannschaft auch vertrauen, letztendlich. Mhm. Jetzt hattest du ja noch einen zweiten Turn bei uns auf der Timeout. Mhm. Und da ging es dann zur Regatta.
Da ging es zur Regatta, ja. Und
wenn man jetzt mal das so Revue passieren lässt, das war ja dann auch für dich wieder eine fast komplett neue Mannschaft.
Ja.
Bei der Barcolana. Mhm. Im letzten Jahr, Barcolana 56.
Ja, 56.
Ist, glaube ich, also die 56. Barcolana.
Genau.
Eine der größten Regatten weltweit, die dort in der Nordadria stattfinden. Mit 1700 irgendwas Dickschiffen, also Yachten, die da plötzlich alle gleichzeitig über die Startlinie wollen und am Ende auch um die erste Tonne und so weiter. Wie war das für dich, so Regatta und jetzt im Vergleich zu so einem SKS-Ausbildungsturn, wo wir von der Basis an hinbringen wollen, die Teilnehmer, dass ihr erstmal das Segeln versteht und dann gehst du natürlich gleich mal hier in die Regatta rein. Also
das Erste für mich war schon mal, dass ich selbst, also niemand hat mir Leistungsdruck gemacht, außer ich. Also ich war ja schon daheim gesessen und mir gedacht, der Werner nimmt mich da auf eine Regatta mit. Und ich habe mich angemeldet für, ich würde da gerne mitsegeln. Das ist so eine Art Event, dass man als Besucher quasi mitsegelt auf dem Schiff. Und dann war ja so dann auch deine Aussage so, hey, wenn du Bock hast, dann darfst du auch den aktiven Teil mitmachen, also Teil der Crew sein. Und gerade beim Regatta-Segeln ist es schon so, dass... Ich will jetzt nicht sagen, dass der Ton rauer ist, aber der ist wesentlich kürzer. Also man macht nicht ein, hier der Kurs liegt an und neuer Kurs am Wind und dann
wohl an die Schoten,
und weiß der Geier was, sondern es ist einfach nur noch ein... man schaut halt auf den Wind und stellt sein Segel nach. Oder wenn der 3, 2, 1 und dann wird gelenkt und dann hast du fertig zu sein und dann musst du selbst entscheiden, an welcher Stelle die Genua rübergeholt wird und so weiter. Und das habe ich dann schon rausgefunden, weil ich mich natürlich so ein bisschen habe versucht vorzubereiten, dass ich aber auch versucht, das Regatta-Regelwerk zu lesen, was ja die kürzeste Lektüre ist, die ich je gesehen habe, mit 400 Seiten. Also ich hatte erstmal Selbstleistungsdruck und dann waren wir da vor Ort und wir haben dann so ein bisschen Vorbereitungssegeln gemacht und dann habe ich ja auch noch gewusst, dass ich der Quietschi bin. Also ich bin ja auf den Turn Regatta gegangen und hatte so 153 Seemeilen Erfahrung. Für alle, die jetzt nicht wissen, für den SKS-Prüfungsturn muss man 300 Seemeilen mitbringen, dass man überhaupt da antreten darf. Ich bin also mit der Hälfte auf Regatta gefahren und ich weiß nicht, wie viel 1000 Seemeilen du hast.
Oder ich habe es lange nicht mehr gezählt.
Oder
es ist ein ordentliches Seemeilen.
Genau, oder dann auch der Rest, der mit dabei war. Und dann war ja dein Onkel mit dabei, der hauptsächlich Italienisch gesprochen hat. Das heißt, ich musste es dann noch auf die Kette bekommen, die italienischen Kommandos nicht zu vergessen. Ja, und
also der entscheidende Unterschied, lass uns das mal kurz festhalten, ist, bei einem SKS-Ausbildungsturn oder das, was wir brauchen für die Prüfung, da gehen wir natürlich sehr sauber vor, was Kommandos angeht und jeder muss Rückmeldung geben und so weiter und so weiter. Und tatsächlich ist es ja so, dass man bei der Regatta also weder anruft noch abfällt, wenn eine Böe kommt oder sonst irgendwas. Und bei der Regatta das Entscheidende ist, dass nicht gewartet werden kann,
bis
irgendeine Rückmeldung ist, sondern der Schoter ist für seine Schot verantwortlich, stellt sie auch so und zwar eigenständig, so dass der Steuermann, also in dem Fall habe ich das Schiff gesteuert in der Regatta, es war auch manchmal ziemlich knapp, dann tatsächlich einfach auch seinen Kurs halten kann, weil wenn rechts und links, also Steuerbord und Backbord neben dir, gerade mal noch eine Fenderbreite Platz ist, dann kannst du nicht einfach deinen Kurs verändern. Das geht nun mal nicht.
Ja, dadurch, dass wir ein Video haben, ich versuche dann hier so ein Video einzublenden, so hier oder hier, irgendwie so.
Hier hinten vielleicht.
Hier. Also man muss sich ja überlegen, dass auf dieser Regatta, wir sind ja am letzten Tag gestartet, an diesem Event, wo ganz viele Klassen starten. Da wollen ja 1700 Schiffe über eine Startlinie drüber. Und die Startlinie ist nicht so wie beim Formel 1 irgendwie 40 Meter breit oder so, sondern das sind ja, ich weiß, 1,6 Seemeilen oder so breite Startlinien, dass 1700 Schiffe rüber können. Dann sind es verschiedene große und kleine. Also klar, da sind dann Rennkatamarane mit dabei gewesen und Dickschiffe und die kleineren und wie auch immer. Aber die wollen ja dann an eine Boje ran, an eine Wendeboje. Das heißt, 1700 Schiffe haben so oder so ähnlich das gleiche Ziel. Und je näher an der Boje man ran ist, desto kürzer ist natürlich der Weg um die Kurve. Also wollen ja quasi 1700 in so einen 30 Meter Radius um diese Boje rum. Und ne, wenn man normal SKS segelt, dann, ja, dann kommt halt der Wind, okay, dann segelt man halt ein bisschen und legt mal Ruder, aber jedes Ruderlegen hat natürlich gebremst. Dann kommt eine Böe, da macht man dann das Segel auf, dass man die einfängt, dass man eben nicht irgendwie ein hart Ruder legen muss, weil man hat links und rechts keinen Platz. Das heißt, wenn die Böe dann aber vorbei ist und die Böe muss man ja schon vorher sehen, also wenn die Böe im Segel drin ist, ist das
zu spät.
Dann legt es halt dann auf die Backe und dann fährt man eine Kurve, das ist unpraktisch. Und das war dann für mich auch, also ich war ja Steuerbordschoter und wir sind ja quasi nach Süden gesegelt und ich hatte quasi Segel immer auf meiner Seite, so die ersten 6 Seemeilen oder 4,5 oder was es auch immer waren. Und ich war dann auch in meinem Tunnel drin. Also bis dann diese Boje kam und dann mal die Wende kam, da war ich die ganze Zeit am Segeln nach. Und man belegt die ja auch nicht.
Überhaupt nicht,
sondern man hat die...
Man fährt sie aus der Hand.
Man fährt sie aus der Hand. Also natürlich ist die auf der Winch drauf, weil wenn da mal eine Böe kommt, dann hält man die auch mit der Hand nicht. Aber man fährt die aus der Hand.
Ja. Jetzt hast du quasi von einem Ausbildungsturn hin gleich mal in die Regatta gefunden, in der dann du auch mich als Person vielleicht ein bisschen anders erleben durftest. ich meine mich selbst noch zu erinnern, an der ersten Wendetonne habe ich gesagt, wir fahren das Ding zu Ende, egal wie. Und der Wind hat immer weiter aufgefrischt und so weiter. Und du hast, glaube ich, auch, und das hast vorhin auch schon erwähnt, es herrscht plötzlich auch ein anderer Ton. Wichtig aber, glaube ich, der Ton ist klarer, ist direkter, ist kürzer, ist sicher stressiger, oder? Vielleicht. Aber wie wir dann durch die Ziellinie sind, mit einem sehr ordentlichen Ergebnis, meiner Ansicht nach, wie war das dann?
Naja, also kurz an diese erste Wendetonne denken, da denke ich immer so, man schaut ja nach vorne und man hat das Segel als, wenn man das Segel auf der Schotkarte hat, auf seiner Seite, dann sieht man ja nach vorne nicht viel. Aber man schaut so nach links rüber, so ein bisschen nach Backbord oder ein bisschen nach Steuerbord und denkt sich, okay, da sind so, keine Ahnung, 300 Schiffe über den Daumen. Denkt sich, okay, 1700 starten, 300 sind ungefähr das, was ich gerade so plus minus sehe. Ein paar sind schon sehr, sehr schnell weiter, weil die Rennjachten sind natürlich irgendwann fertig geworden. Da denkst du dir nichts dabei. Und nach der ersten Wendetonne, da hatte ich dann das Segel nicht mehr auf meiner Seite. Da habe ich mich das erste Mal umgedreht und dachte mir, ja, scheiße, da sind noch 1400 Schiffe. Wir sind nicht hinten. Und zu dem, wo du dann gerade gesagt hast, wir fahren das Ding fertig, egal was kommt, da hat man dann auch so gemerkt, dass du gefühlt gemerkt hast, das läuft. Da kommt jetzt Wind, die Crew ist da, die erste Wende hat funktioniert, man ist dann nicht irgendwie noch eine Halse oder irgendwas gefahren, sondern das hat funktioniert, bis auf ein paar Prozent, wie man sich's vorgestellt hat. Und dann ist man irgendwann fertig. Und ich bin ja immer so einer, wenn ich unter Druck stehe, dann kann ich nicht mal 5 Minuten unter Deck, um Getränkerückgabe zu spielen oder so. Und dann warst du durch diese Ziellinie durch und alle haben das gleiche Ziel. Klar, natürlich, wenn du ein Boot steuerst. Ich meine, es ist ja dein Schiff. Es ist ja nicht ein, das ist gut versichert und das ist irgendeiner, der dir das gegeben hat. Und wenn du da einen Mastbruch hast oder dir jemand da in der Seite hängt, dann, ja, meine Güte, gibt's das nächste Rennschiff. Das ist ja dein Schiff. Natürlich will man dann auch als der am Steuer steht, am Ruder steht, der muss entscheiden dürfen, was passiert. Und das ist, ne, wenn man in einer Rennsituation ist, dann ist nicht die Zeit für Diskussion. Die kannst du danach führen, das ist okay. Aber die Energie war dann schon da und wenn man dann so merkt, okay, die erste Boje kommt, die zweite Wendeboje kommt und dann ist jeder einfach Feuer und Flamme und dann schafft man es durchs Ziel. Ich weiß nicht, was, 435. Da waren wir von 1700.
Wobei dort auch die Superjachten mit 30, 40 Meter Länge mit Carbon und allem Spiel, was man so haben kann, natürlich dabei waren.
Genau, die waren,
aber, ja vor uns.
Ja. Ja, aber die waren nicht nur vor uns. Wir haben ja auch in der Tabelle dann nachträglich festgestellt, dass es auch Yachten gab, die hinter uns waren. Wo halt
in unserer Klasse auch, ja.
Genau, in unserer Klasse, aber auch schnellere tatsächlich, wo wir festgestellt haben, die Strategie, das ist ja auch, das ist das, was mich ja maximal fasziniert, die Strategie dahinter. Wie wird morgen der Wind sein? Welche Strecke? Wie würden die anderen das vielleicht machen? Wer hat welche Ausweichregeln, wenn man dann den Kurs genommen hat? Die hat gepasst. Und da kommt so viel zusammen, wo man am Schluss dann denkt, meine Fresse, war das geil.
So, und dann sind wir durch die Ziellinie. Und dann war der Max immer noch an der Schot.
Und der Max hat immer noch die Schot aus der Hand geführt.
Die ganze Regatta war... Wie lange sind wir, ich glaube, innerhalb von...
Der hat dreieinhalb Stunden, 3 Stunden 40.
Irgendwas um die 3 Stunden, sagen wir mal. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, aber... Und dann sind wir schon durchs Ziel durch, haben eine Wende gefahren Richtung Heimathafen wieder.
Und wir waren auch schon 20 Minuten im SKS-Segeln quasi. Also wir hätten schon, entspann dich, geh mal was trinken. Und irgendwann kommt dann so der Klopfer auf die Schulter. Max,
du kannst jetzt endlich mal aufs Klo gehen.
Du kannst die Schot jetzt belegen, du darfst jetzt wieder loslassen. Und mein Kopf
ist... Egal, da ist vorbei.
Ach ja, richtig. Wir sind nicht mehr... Scherzeshalber hast du auch im SKS immer gesagt, ab 2 Schiffen ist Regatta, weil man wird schneller sein. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Und dann hieß es, du darfst das jetzt belegen. Und dann dachte ich, geil, ich kann zur Getränkerückgabe.
Und weg war er und kam entspannt wieder und plötzlich auch wieder Zeit für das anschließende Feiern.
Ja,
jetzt abschließend noch, weg von der Regatta, die Geschichte. Was gefällt dir besser? Zu Urlaubssegeln oder eher Regattensport? Was für ein Typ bist du? Und ich nehme eins vorweg. Ich bin persönlich eigentlich gar kein Regattensegler. Ich bin da eigentlich nervlich nicht dafür gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn man dann da drin ist, dann kriegt man auch so viel Adrenalin ab. Dann macht man es halt einfach.
Es hat beides seinen unglaublichen Reiz. Ich freue mich jetzt mega auf einen der nächsten Turns, die wir geplant haben, wo wir, ich glaube, Marseille haben wir uns ausgesucht, wo dann auch Urlaubssegeln mit erfahrenen Seglern ist, wo ich wieder ganz viel lernen werde, weil dann haben wir ein gelattetes Segel und weiß der Geier was dann nochmal ein bisschen anders funktioniert als ein Rollgroß und hast du nicht gesehen. Aber Regatta-Segeln ist so unfassbar viel Adrenalin da. Ich war danach auch echt fertig. Also ich bin so froh gewesen, dass wir waren dann irgendwann im Heimathafen an wegen Haken dahinter. Und es ist was anderes. Es ist nicht ein entspannt, also es ist schon auch ein bisschen Urlaub, aber es ist nicht so entspannt Urlaub machen, wo man sagt, ja, dann sind wir halt eine halbe Stunde später dran oder dann machen wir halt mal kurz Beiliger und trinken was und gehen baden. Aber ich freue mich tatsächlich auch schon auf dieses Jahr bei Akolane. Vor allem, weil ich ja dann immer so den technischen Hintergrund sehe, wo ich mir denke, ich habe jetzt schon ganz viele Menschen so, und du hast eine Actioncam und du hast eine Actioncam und du hast eine Actioncam.
Wir müssen
und
mehr filmen.
Ja, wir müssen
das Ganze, um das einfangen zu können. Wobei ich glaube, so ganz auf Video kriegt man es nicht rüber, wie dann das Feeling auch ist.
Ja.
Tatsächlich jeder in seiner Verantwortung dort gefesselt auch. Das ist auch der Unterschied, dass man natürlich nicht durchrotiert bei solchen Regatten, sondern man hat einfach seinen festen Platz an einer Schot und die bedient man und gut ist. Ja.
Genau, aber Typ Urlaubssegler oder Regatta, ich würde sagen 90% Urlaubssegler, aber
ein bisschen Regatta ist gut.
Ein-, zweimal im Jahr Regatta ist auf jeden Fall geil. Unter der Voraussetzung, dass die Crew passt. Wüsste ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich würde das umdrehen und mich irgendeinem Regatta-Club anschließen, weil ich glaube, ich hätte weder die Zeit noch die Energie noch, weiß ich nicht. Ich bin ja mit dir Regatta gefahren. Also ich bin ja primär Regatta gefahren, weil ich gesagt habe, ich will mit dir wieder auf ein Schiff.
Ja.
Nicht, weil ich gesagt habe, ich will Regatta fahren und zufällig fährt Werner Regatta. Also weiß ich nicht. Müsste ich jetzt beantworten, wenn ich mit einem anderen Skipper Regatta gefahren wäre, vielleicht auf einem anderen Schiff, mit einem anderen Umgangston oder einer anderen Geschwindigkeit, vielleicht auch unter einem anderen Wetter.
Das solltest du auch unbedingt tatsächlich, das wäre jetzt mein Rat, immer auch mit anderen Skippern nochmal unterwegs gehen und mal schauen, wie läuft es da und so weiter. Am Ende des Tages holst du dir dann für deine Turns später mal, und das wird ja dein Ziel sein, auch später irgendwann mal selber ein Schiff als Schiffsführer zu fahren, wenn du den SKS dann gemacht hast, vielleicht noch ein Skippertraining mit bei einem anderen Skipper mit anschließt, wie auch immer. Eine Sache muss ich jetzt noch loswerden, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt an der Stelle, wo ich sagen muss, natürlich habe ich da auch gemerkt, wie der Max sich in dem Team, in der Lerngeschwindigkeit oder wie auch immer, denn so macht. Und ja, und das ist jetzt irgendwie auch der Grund, warum du schon so ein T-Shirt
hast. Ach so, ja, genau.
Segel- und Bootsfahrschule, weil letztendlich habe ich natürlich auch das Feuer gespürt, das du da hast. Und ja, habe dich mehr oder weniger auch gleich mal so mit verhaftet. Mensch, willst du nicht Teil des Teams hier sein von der Segel- und Bootsfahrschule mit den ganzen Ausbildern, die wir so haben?
Mhm.
Natürlich muss es passen zu deinem normalen Job, weil du wirst nebenbei, also neben deinem richtigen Leben und richtigen Beruf hier dann weiter unterstützen und hast dann auch schon dich gleich bereit erklärt, mal so Funkkurse mit zu übernehmen und auszubilden, wo ich mich schon riesig freue drüber. Ein sehr komplexes Thema auch, Funk, aber das hast du ja gesehen, dass wir das versuchen auch einfach den Leuten beizubringen, wie funktioniert das denn, das Funken im Küstenbereich oder auch im Binnenbereich? Und und jetzt bist du quasi verhaftet bei uns und mit Teil der Mannschaft. Und
ich muss immer sagen, weil ich mein Maul nicht halten konnte.
Genau. Du hast einmal hier gesagt.
Ich habe einmal hier gesagt, ich weiß noch, für das Rettungsinsel-Event. Ja, weil deine Rettungsinsel ist abgelaufen gewesen und dann hat es keinen Sinn mehr gegeben, die nochmal wartungsmäßig zu verlängern. Und dann hast du die im Hafenbecken in Nürnberg, hast ein Event gemacht. Hast die gezündet, war sehr, sehr cool, meine Rettungsinsel auch reinkrabbeln zu müssen, was unfassbar anstrengend ist in so einer Rettungsweste dann. Und ja, ich habe dann technisch ein bisschen was für dich organisiert und habe dich angerufen. Und dann hast du mir quasi gesagt, so am Sonntag wäre ein Kurs, aber es gab da einen Planungstermin. Und eigentlich bist du nicht da, aber ich glaube, Heiko war auch nicht da. Wie man das jetzt löst, und ist alles doof. Und ich habe dann gesagt, ja komm, dann halt ich halt den Tag 3. Also Tag 3 ist ja Seemannschaft. Und
vom Sport-OC.
Ja. Genau. Und ich hatte ja schon ein bisschen Praxiserfahrung dann auch und konnte ein bisschen was erzählen. Und dann haben wir, ja, ich glaube, du hattest so eine Stunde Bedenkzeit. Und dann hast du mir gesagt, das machen wir. Und dann waren wir uns relativ fix einig, wie wir es machen und haben das getestet. Und dann ist das gelaufen. Und dann habe ich entschieden, hey, das macht mir Spaß. Und da ja so ja, von meinem Werdegang Funken für mich schon so ein bekanntes Thema war, ich glaube, da ist dann so deine Idee gekommen, so, hey, willst du nicht Funkkurse geben? Hast du da nicht Bock drauf? Und ja, ich freue mich darauf, wenn der erste dann losgeht. Ich meine, du hast ja auch alles in Ausstattung, also letztendlich von Software, die jeder Schüler kaufen kann, aber letztendlich dann auch hier vor Ort mit jeder hat dann ein Funkgerät und muss das auch bedienen können, wird entsprechend dann auf die Prüfung vorbereitet, weil natürlich muss man in der Prüfung so ein Gerät bedienen und erklären können. Ja, das ist schon, wenn es dann heißt, ja, jetzt machen Sie Ihr Gerät mal funkbereit, dass man weiß, okay, ist man jetzt im Binnenfunk oder im Küstenfunk, wie schaltet man das Gerät ein, wie macht man seine Einstellung von Kanälen, was macht überhaupt welcher Kanal, ja.
Gibt's einen Tipp, den du vielleicht anderen geben würdest, die ihren Bootsschein machen? Gibt's irgendwie, wo du sagst, das muss ich jetzt loswerden und das würde ich auf jeden Fall empfehlen?
Also eins der wichtigsten Dinge, die ich mir irgendwann klar machen musste, war, für die Prüfung lernen ist für die Prüfung lernen. Und das ist völlig okay, wenn man das aus Büchern rausmacht oder wenn man die Bögen macht. Aber was man dann letztendlich braucht, ist ein Teil der Prüfung. Praxis braucht man sowieso, aber Teil der Theorie, irgendwas wird man früher oder später vergessen, weil man andere Gebiete hat, weil wir in Deutschland ja Nordsee als Prüfungsgebiet haben, auch Navigation mit uralten Karten und so weiter. Das, was man wirklich braucht, das sind die Geschichten, die einem der Skipper im Unterricht erzählt. Das, was man dann so, wenn ihr ein Boot chartert, achtet auf das. Ihr habt hier 10 Motoren, die haben diese Eigenarten und da muss man aufpassen und das hat damit zu tun. Oder wenn ihr, hat ja auch einen Rettungsmittelkunde, nehmt das mal in die Hand, schaut euch das an, das funktioniert so und so. Ihr müsst das machen, bevor ihr es in der Notfallsituation braucht, dass ihr das mal euch angeschaut habt.
Und der Vorteil ist, wir haben ja auch immer alles schon hier, auch als teilweise natürlich Dummies, das muss man dazu sagen, als ein echtes Signalmittel haben wir hier im Unterrichtsraum. Nicht, weil einer zieht dann doch an der Schnur und dann, also das heißt, das bringt natürlich schon was, wenn man es mal physisch auch vor sich hatte, das in der Hand hatte und auch für den Lerneffekt, denn am Ende muss man das dann, was man irgendwo verstanden hat und mal gezeigt, gekriegt hat und erklärt, bekommen hat, nicht mühsam irgendwo auswendig lernen, um irgendeine Multiple- oder Single-Choice-Aufgabe anzukreuzen, sondern man kriegt es dann eher verknüpft und hilft dann schon, oder?
Genau, und ich persönlich bin ja so einer, ich habe unfassbare Prüfungsangst.
Tatsache?
Ja, überhaupt nicht notwendig normalerweise, aber ich habe unfassbare Prüfungsangst. Ich habe Panik ohne Ende, aber man merkt es mir nicht an, weil ich einen sehr niedrigen Ruhepuls habe, deswegen, ich habe meistens dann Normalpuls im Vergleich zu allen anderen. Aber das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich mitnehmen musste. Für die Prüfung lernen ist eine Geschichte. Was man letztendlich braucht, ist das, was dir die Menschen erzählen. Deswegen habe ich auch im Unterricht quasi, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, aber ich bin jetzt nicht wie eine Uni da gesessen, habe alles mit runtergeschrieben. Weil letztendlich sind die Prüfungsbögen definiert, Haken dahinter. Mir war viel, viel wichtiger, dass ich die Erfahrungen von den Menschen mitnehmen. Und wir hatten ja auch schon Leute dabei, die sind schon als Kinder mitgefahren und machen jetzt selber den Schein. Jeder hat andere Fragen und andere Ideen, was ihn dann so interessiert. Und deswegen hat es für mich auch unfassbar viel Sinn ergeben, das vor Ort zu machen. Und nicht nur remote, aber dann letztendlich auch das einfach mal von einer Person beigebracht bekommen. Weil ich hätte mir auch einen Prüfungstrainer klicken können. die, keine Ahnung, 300 Fragen, die man irgendwie lernen muss, von denen irgendwie ein paar drankommen, das hätte ich auch noch gebacken bekommen und ich hätte es auch navigieren können. Aber was man damit dann in der Praxis macht, vor allem, wenn man dann mal sich überlegt, okay, ich miete jetzt selber und wenn es nur ein kleines Motorboot ist, ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, den ich geben kann, dass man für die Prüfung lernt, aber schaut, dass man für die Praxis das mitnimmt, was einem ein anderer schon als Erfahrung mitgibt und sagt, pass auf, wenn du das probierst, das könnte anstrengend werden.
Okay, gut. Hat sich durchs Bootfahren auch in deinem privaten Umfeld oder anders gefragt, jetzt durch deine anfänglichen Erfahrungen, durchs Bootfahren, durchs Segeln, was auch immer, hat sich da irgendwas ergeben, wo du sagst, das konnte ich oder kann ich jetzt irgendwo auch anwenden noch für andere Bereiche? Oder ist das, wo du sagst, nee, das ist Sport und das andere ist, was weiß ich, Beruf oder...
Und ich dachte mir jetzt gerade schon, okay, Moment, jetzt kommt so eine Frage. Was mache ich denn mit der Frage jetzt? Spannenderweise ja. ich bin ja Festivalgänger. Das heißt, so Zelte aufbauen, irgendwelche Knoten machen und so weiter, hat man schon immer gebraucht. Ja, wenn man aber plötzlich weiß, was so ein Stoppersteg ist und man sich dann denkt, ah, okay, ja, dann mache ich halt meine Plane, die ich verstellen kann, mit dem Stoppersteg fest. Und man macht dann wie selbstverständlich so einen Knoten da rein und zurrt den dahinter und weiß, der hält. Und den kriegt man auch leicht wieder auf. Und dann steht man da und denkt, warum habe ich das jetzt so gemacht? Spannenderweise ja.
Man braucht keine anderen Knoten als diese paar Seemannsknoten, die man beim Sportboot See gelernt bekommt. Und auch wenn viele vielleicht sagen, naja, als Motorbootfahrer, warum brauche ich einen Stoppersteg? Naja, spätestens beim Festival. Ja. Kann man dann anwenden, ne? Auch wenn es jetzt erstmal nichts mit dem Boot, mit dem Bootfahren zu tun
hat. Es ist allein schon so, ja, ich meine, den Hausmannsknoten, den kann jeder.
Ja.
Und den Hausmannsknoten kann vor allem jeder mit einer Schere wieder aufmachen, weil wenn der mal fest ist, dann ist der meistens so fest, dass man den nie wieder aufbekommt. Du
brauchst halt neue Schnürsenkel, ne? Jedes Mal.
Kein Problem.
Oder Klettverschlussschuhe.
Nein, aber es geht ja auch schon, man deckt dann irgendwas draußen ab oder man hängt irgendwas auf oder wir haben Katzen daheim, man will irgendeinen Knoten machen, dass man ihn wieder wegbekommt und nicht. Also es gibt ja auch sehr finale Knoten, die dann
nicht mehr aufgehen.
Das war tatsächlich eins. Und ich konnte natürlich NATO-Alphabet schon. Also ich bin ja da schon ein bisschen vorbelastet gewesen. Aber gerade im Englischsprachigen dann nochmal das Englisch auch aufzufrischen, andere Vokabeln zu lernen, das hat dann schon auch geholfen. Naja, und interessanterweise ist Bootfahren ein unfassbar interessantes Thema. Selbst wenn Menschen nichts damit zu tun haben. Und dann lernst du ihn kennen und dann sagt dir jemand, was sind deine Hobbys so? Und du sagst, ja, also ich habe mich jetzt vor einem Jahr entschieden, Bootscheine zu machen und jetzt unterrichte ich da oder ich habe meinen Bootschein gemacht und war schon segeln. Das ist immer ein cooles Thema, weil es ist gar nicht so verbreitet, wie man denkt. Es sei denn, man ist in einem Hafen.
Da schon, an jedem Steg.
Da schon.
Da ist man halt einer von vielen, der auch Boot fährt. Magst du noch anderen Sport?
Naja.
Okay, andere Hobbys, ja.
Ja, andere Hobbys, ja. Also
ein ganz tolles Hobby.
Ja, also ich bin Musiker, spiele in der Band. Ist interessanterweise sehr vergleichbar, weil natürlich auch da, wenn man was erarbeitet, dann ist es immer was Kooperatives und dann macht man es immer zusammen. Wenn man auf einem Konzert aber spielt oder selbst eins organisiert oder eins gibt, dann ist es ein bisschen wie Regatta. Da muss irgendwer für seine Teilbereiche seine Ansagen machen, dass man zum Ziel kommt. Und während dem Konzert oder während der Regatta ist nicht Zeit für Diskussionen. Da macht man seine Strategie, seine Setlist, seinen Plan. Und danach, wenn man fertig ist, abgebaut hat, aufgeräumt hat, durch Ziellinie ist, dann kann man Bierchen trinken. Das ist okay. Das ist interessanterweise sehr vergleichbar.
Ja, da, genau. Okay. Ja. Ja, cool. Max, ich habe noch eine Reihe an Schnellfragen
und ich darf jetzt nicht nachdenken, oder was?
Du darfst nicht nachdenken.
Oh Gott.
Und ich versuche tatsächlich, dazu muss ich meine Lesehilfe aufsetzen. Okay. Und ich hoffe, du kannst schnell antworten. Und Ja. Segelboot oder Motorboot?
Segelboot.
Küste oder Bühne?
Definitiv Küste.
Küste. Ruhiger Segeltag oder sportliche Regatta?
Mittelding. Ist das auch okay?
Nö. Muss ich entscheiden. Jetzt.
Okay. Regatta.
Wow.
Weil seltener. Wenn ich die Chance habe, wenn mir jemand sagt, hey, da ist Regatta und du darfst mit und ich darf was tun,
dann bist du dabei.
Dann bin ich am Start.
Essen an Bord oder im Restaurant?
Essen an Bord.
Ankern in der ruhigen Bucht oder im Hafen?
In der ruhigen Bucht, weil im Hafen darf man nicht ankern.
Stimmt nicht.
Ja, nicht in allen Häfen, aber in vielen.
In Griechenland wird eigentlich überall geankert im Hafen.
Okay.
Starker Wind oder leichte Brise?
Kommt auf die Crew drauf an. Wenn die
du bist Schiffsführer.
Dann leichte Brise.
Okay. Navigation per Karte oder GPS?
Per Karte.
Tatsache?
Ja.
Interessant. Amwind oder Raumerwind?
ich bin tatsächlich Amwind-Fan.
Ah, okay. Baden gehen oder lieber an Bord bleiben?
An Bord bleiben.
Du bist genauso wie ich.
Ich bin... Das ist...
Nicht gerne ins Wasser gehe.
Als ich gesagt habe, ich will Segelscheine machen und das so ein bisschen erzählt habe, hat meine Mutti mir gemeint,
du kannst ja gar nicht schwimmen.
Gehst noch nicht mal schwimmen. Warum willst du aufs Wasser? Also, ja,
eben das.
Aufs Wasser, nicht ins Wasser.
Wir sind auf dem Wasser. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang.
Hat zu lange gedauert. Ah, warum Sonnenuntergang?
Tagesende.
Ah, Bierchen trinken.
Bierchen trinken, leider Gitarre und Siemens-Lieder, Tag ausklingen lassen und Sonnenaufgang ist immer von, wenn du jetzt deinen Arsch nicht in Bewegung bekommst, dann wird es langsam zeitlich schwierig, je nachdem, was du vorhast. Deswegen ja, Sonnenuntergang.
Heavy Metal oder Kuschelrock?
Heavy Metal.
Ja, klar. und jetzt ganz wichtig, die letzte. Matjes oder Spaghetti?
Boah, in Italien Spaghetti.
Okay, sehr gut.
In Italien Spaghetti. Aber ich mag. Also
ich habe die Frage eher abgezielt auf Matthias, also Nordseesegeln oder Mittelmeer, warmes Wetter und.
Ach so, okay, auch dann Spaghetti. Auch dann Mittelmeer?
Auch dann.
Aber ich will unbedingt mal. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Heiko möchte, weil der ist mir ein bisschen extremer, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich möchte unbedingt mal Nordsee segeln. Einfach um es mal gemacht zu haben, weil natürlich hast du in dem Mittelmeer auch Gezeiten, aber so.
Ich verspreche dir, wir machen es. Wir fahren in die Nordsee.
Aber Nordseesegeln mit Gezeiten und so weiter, vor allem, weil man das ja auch lernt im SKS in der Theorie und da ja, du hast im Mittelmeer auch Meterunterschiede, aber das ist ein, da hast du nicht Watt. Du hast nicht so viele Wattgebiete. Die ganze Nordsee ist quasi ein Wattgebiet. In der ganzen Nordsee, wenn du nicht aufpasst, dann hast du nicht 2 Meter Wasser unterm Kiel, sondern -5.
Richtig.
Und
du musst halt warten,
oder,
dass das Wasser wieder kommt. Na,
ja. Oder Elbe-Hafenausfahrt, da kannst du schon versuchen, 4 Meilen Wasser, Fahrt durchs Wasser zu machen, aber du machst halt 0 Fahrt über Grund, wenn du versuchst, gegen den Strom zu fahren.
Ja. Okay. Ja, lieber Max, gibt es noch was, was du erzählen würdest? Wie findest du unser Format? Das vielleicht noch, dass wir jetzt ganz neu machen und produzieren, also mit Video und Podcast in einem.
Ja, du hast es ja Boatcast genannt und
richtig.
Also ich finde den Namen mega cool. Ich selbst wäre nie drauf gekommen, aber ich habe ja auch nur gesagt, hey, wenn du sowas machen willst, ich unterstütze dich gerne. Ich bringe so ein bisschen Spielzeug mit und dann gucken wir mal. Ich habe tatsächlich weit drüber nachsinniert und mir dann überlegt, okay, was könnte man machen? Wie könnte man das Ding heißen? Na, der Skipper und die Zufallsperson oder zwei Idioten auf dem Schiff? Oder
was? Nein, die Idee ist, dass wir es gar nicht so arg festlegen wollen. Genau. Tatsächlich auf irgendwie, dass immer nur einer da sitzt oder vielleicht sitzt auch ich mal nur alleine da, was ziemlich langweilig ist wahrscheinlich. Wir haben eine ganze Gruppe hier oder was auch immer und es soll breit gefächert tatsächlich sein. Und die Geschichte ist die, dass man also von dem erfahrenen Segler, der gerade 7 Monate auf See unterwegs war, da habe ich nämlich auch schon einen Kandidaten, ist einer der nächsten Folgen sicherlich zu sehen, der 7 Monate lang mit seinem Schiff unterwegs war, mit seiner Frau. Und oder auch Segelneulinge, also gerade so die Impressionen, die jetzt du auch als ganz frischer Bootsanfänger sozusagen eingesaugt hast, wenn die Eindrücke noch nicht frisch sind, dann tut man sich leichter, vielleicht auch drüber zu reden oder auch also von Segeln über Motorboot, über alle Themen, die wir vielleicht auch interessant gestalten wollen und uns die Leute da draußen gerne zuhören.
Ja, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. So dass das Lernen für die Prüfung ist eines, aber die Erfahrung ist das andere. Und es gibt Podcasts zu allen möglichen Themen, aber gerade so dieses Segeln, du gehst relativ viel segeln, das ist auch dein Job. Ich habe halt leider nur irgendwie meine 30 Urlaubstage im Jahr und wenn ich überlege, ich gehe dieses Jahr schon 2 Wochen segeln und dann will ich noch irgendwie 3 Wochen in Japan und dann ist schon sehr, sehr knapp. Da aber die Erfahrung mitzunehmen, da hilft natürlich Podcasts super viel. Da hilft auch, wenn man irgendwie ein Video hat und mal was noch nachgucken kann oder dann gibt es irgendwie einen Link dazu oder was auch immer man sich unterhält. Und finde ich mega cool. Ich wünsche dir alles Gute für den Podcast. Es freut mich auch, dass ich da so ein bisschen mitspielen darf, dass ich ein klein wenig verhaftet bin. Aber ich habe da meinen Spaß dabei, von daher.
Das heißt auch, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwie Feedback kriegen. Auch gerne uns direkt Feedback gibt, wer ein spannendes Thema hat, wer irgendwas zu berichten hat, zu erzählen hat. Dann gerne an uns wenden und wir sind dann ja hoffentlich bald wieder live. Und ja, vielen Dank, Max.
Sehr gerne.
Die Aufregung hat bei mir auch ein bisschen gelegt, tatsächlich. Und sozusagen der erste Podcast, den wir jetzt abgedreht haben. Mhm. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, genauso.
Zum Podcast. Macht's gut.